Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast im Podcast ist heute Lena, die in ihrer Schwangerschaft die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Herzlich willkommen, liebe Lena, und schön, dass du da bist.
Hallo, danke auch, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Freut mich sehr.
Lena, woran hast du denn erkannt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt? Also in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, ist ja alles so auf Leben ausgerichtet und man denkt ja da überhaupt gar nicht an irgendwelche negativen Dinge. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass ich da, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so das bemerkt hätte. Wie war das bei dir?
Also meine Schwangerschaft war davor schon immer sehr durchtrieben mit Übelkeit. Ich musste dagegen auch täglich Tabletten einnehmen. Sonst hätte ich das gar nicht so in den Griff bekommen mit der Übelkeit. Und da war dann eigentlich, okay, die Tabletten haben gewirkt. Man kann wieder leben, man kann wieder rausgehen. Man kann so die Schwangerschaft auch einfach anfangen zu genießen. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich durch Zufall an meine Brust gegriffen habe und einfach diesen Knoten gemerkt habe. Und bei mir war dann sofort Alarmzeichen. Eigentlich kenne ich das von mir, ja, man wartet nochmal ab oder man reagiert da nicht sofort drauf. Aber irgendwie war es in meinem Körper, wo ich gedacht habe, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und ja, und dann habe ich die nächsten Schritte einfach eingeleitet und das der Montag drauf dann gleich beim Frauenarzt angehoben.
Das heißt, dir war länger als die 3 Monate, ich meine, vielen Frauen ist ja so ungefähr 3 Monate lang übel und so weiter, das war das bei dir länger?
Ja, definitiv. Also ich habe immer auf die magischen 3 Monate gehofft, aber nee, das war wirklich... Bis zur Diagnose, wo ich wirklich täglich einfach die Übelkeitstabletten eingenommen habe. Mhm. Und mit denen ging es mir dann auch wirklich gut. Aber wenn ich die mal vergessen habe, dann ja, war nicht so schön.
Ja, krass. Ist das deine erste Schwangerschaft gewesen?
Ja, ganz genau. Ich war zum Zeitpunkt dort 28 Jahre alt.
Und wie weit war die Schwangerschaft schon fortgeschritten, als du dann diesen Knoten in deiner Brust ertastet hast?
Ich war in der 27. Schwangerschaftswoche.
Ja, krass. Und normalerweise verändert sich ja die Brust einer Frau sowieso während der Schwangerschaft, ne? Wird größer und spannend und so weiter. Du hast aber, als du diesen Knoten, also das war richtig so, wie hat sich das angefühlt? War das richtig so eine Verhärtung?
Ja, also... Ja, manchmal taschet man ja irgendwelche Lymphknoten, wenn man eine Grippe hat, die dann ziemlich so weich sind und verschiebbar. Und das war so in der Brust, wo total uneben war. Und durch das, was sich später rauskristallisiert hat, 2,7 Zentimeter groß, war schon auch wirklich taschbar.
Ja, ja. Und, ja. Wie ging das dann weiter? Du hast gesagt, du hast den Montag drauf dann gleich den Arzt aufgesucht. Was waren denn die nächsten Schritte, die dann gemacht wurden?
Also ich muss dazu sagen, ich bin so begeistert von meinem Frauenarzt, wie er mich auch anfangs gleich begleitet hat und wirklich alles in die Wege geleitet hat. Montag habe ich morgens um 8 gleich beim Frauenarzt angerufen und natürlich, wie das so, was halt bei jeder Schwangerschaft ist, wurde natürlich gesagt, ja, kommen Sie vorbei, das kann eine verdickte Milchdrüse sein, wir schauen uns das an. Und dann so am Telefon, ja, dann dachte ich, ja, bestimmt ist das. Und natürlich war dann da der Sonntag auch dazwischen, wo ich sehr viel gegoogelt habe. Das war so anfangs von der Diagnose mein bester Freund, was manchmal oder fast immer eigentlich nicht so gut ist. Mm. Und dann konnte ich natürlich so den Unterschied wirklich auch sehen, okay, wie sieht's im Ultraschall aus von einem Fibroadom oder einem bösartigen Tumor, und bin mit dem Wissen natürlich dann auch dorthin. Und eben, ich konnte Montag dann gleich zum Frauenarzt, wurde da nett empfangen, auch mit dem nochmal, ja, wir schauen uns das an, das ist bestimmt eine verdickte Milchdrüse. Ich kam dann auch schnell ins Arztzimmer, wo der Arzt mich dann auch gleich nett empfangen hat und gesagt hat, ja, also in Ihrem Alter ist es so unüblich, dass da irgendwas Bösartiges dahinter steckt. Einfach durch die Schwangerschaft wahrscheinlich, die Veränderung von der Brust. Und ja, und dann hat er mich abgetastet und hat dann auch gleich gesagt, ja, also er spürt da definitiv was. Er würde es gerne im Ultraschall anschauen. Ja, und dann lag ich auf dem Stuhl. Und dann hat er das Ultraschallgerät angesetzt und ich habe das Bild auf dem Bildschirm gesehen und wusste gleich, das ist nichts Gutes. Also das hat mir gleich mein Körpergefühl so, so eindeutig gesagt, und dann war es still und ich habe so bei ihm so gemerkt, okay, also er ist gleicher Meinung wie ich. Hm. Also ich denke, in seinem Inneren ist er gleicher Meinung. Klar, er durfte so vor mir das natürlich nicht bestätigen. Was heißt bestätigen? Im Nachhinein weiß ich, dass er es im Prinzip auch gleich geahnt hat, weil er es jetzt im Nachhinein auch so in Gespräche zu mir gesagt hat. Aber in dem Moment durfte er natürlich, ich als schwangere Person, da mir keine Angst machen. Aber eigentlich war gleich klar, okay, er hat eben dann Ultraschall gemacht und hat dann seinen Vater, der in der Praxis arbeitet, auch nochmal dazu geholt. Und dann war es wie in einem schlechten Film für mich. Also ich habe dann gemerkt, okay, es ist wirklich ernst. Mhm. Und dann hat er gleich gesagt, okay, am anderen Tag kommen Sie nochmal und wir machen eine Biopsie. Also ich musste da nicht irgendwie noch ein anderes Brustzentrum für die Biopsie, sondern konnte das alles bei ihm machen. Mhm. Von dem her ist das dann auch alles ziemlich schnell gegangen, am anderen Tag gleich Biopsie. Und dann ja, am 20. September 2023 dann der Anruf von ihm. Ja, es ist bösartig.
Um Gottes Willen. Das heißt, du hast es am Telefon erfahren, dass es bösartig ist.
Ja, ganz genau. Aber ich wollte das auch. Also ich wollte von ihm, sobald er das Ergebnis hat, will ich, dass er mich anruft. Darum habe ich auch gebeten, weil ich will nicht nochmal hinfahren und nee. Also das wollte ich. Mhm.
Nachdem du das erfahren hattest, dass es bösartig ist, war dir dann schon klar, was das alles mit sich zieht?
Für mich war dann eher, wo das so im Raum stand, okay, bösartig, wahnsinnig wichtig, ob es ein hormonabhängiger oder ein Triple negativ war. Ich weiß gar nicht so jetzt im Nachhinein, was mich da so daran gesetzt hat, was das war, weil beides genauso schlimm, also keine Unterschiede oder ja, aber im Moment war das so hoffentlich kein Triple negativ, weil für mich das, ich denke, so wichtig war, dass ich auf längere Zeit, auf längere Jahre da irgendwas einnehmen kann, damit das nie mehr wiederkommt. Mhm. Und durch die Infos, die ich mir von Google rausgeholt habe, war halt es immer so triple negativ, der schlimmste. Da gibt's nur eine Sparte von Chemos, die irgendwie wirken. Und ja, nach Chemo ist da im Prinzip ein Cut. Und dann muss man einfach nur hoffen, okay, kommt da nicht mehr wieder.
Und es war aber kein Triple-Negativ, es war hormonabhängig, oder?
Nee, es war Triple-Negativ.
Ach, oh Gott, oh Gott.
Ja. Also das war dann der Anruf einen Tag danach. Also er hat mich gleich angerufen, wo das Ergebnis da war, okay, es ist was Bösartiges. Und dann musste ich ja nochmal warten, okay, was ist von der Tumorbiologie her? Es war ein Triple-Negativ. Mit 80% Heilungsrate.
Um Gottes Willen.
Ja, und was dort auch schon beim Frauenarzt dann passiert ist, dass er mich gleich zu einem Genlabor genau geschickt hat. Und rauskam dann BRCA1 und BRCA2 Mutation.
Oh.
Ja, also Jackpot.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass man beide Genmutationen hat. Ja. Ach, du Ärmste.
Ja.
Das heißt, dieser Tumor, dadurch, dass der nicht hormonabhängig war, hättest du es im Zweifel sowieso bekommen, oder? Ob du schwanger warst oder nicht?
Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau.
Du hattest den Bescheid, dass du Genträgerin für BRCA1 und 2 bist und du wusstest, es ist ein Triple-Negativer. Das heißt ja, dass dann ja relativ zeitnah mit der Chemotherapie angefangen werden muss, oder?
Ganz
Wie
genau.
Geht das denn, wenn du in der 27. Woche schwanger warst?
Also es war, mein Frauenarzt hat mir gleich auch am Telefon gesagt, dass mir natürlich ohne Chemo nicht vorbeikommen. Und dann war es so, im Gespräch davor meinte er, er würde mich gern in seinem Brustzentrum, wo er einfach gute Erfahrungen hat, vorstellen. Und da würde nächste Woche drauf so eine große Tumorkonferenz stattfinden, wo er mich gern als Fall dazu holen würde. Und eine Woche später war ich dort dann im Brustzentrum und war auch live dabei. Also ich kam in das Ärztezimmer mit gefühlt 30 Ärzten und wo der Professor im Prinzip mich dann per Ultraschall nochmal untersucht hat mit den ganzen Ärzten drumherum und einfach meinen Fall vorgestellt hat. Und das war schon so rückblickend, du liegst da, würdest jetzt eigentlich deine Schwangerschaft total genießen, hast aber jetzt 30 Ärzte, die dich anstarren um dich herum und jeder denkt einfach nur das Gleiche, was tust du hier? Dann hatte ich ein paar Tage später dann in der Onkologie einen Termin und ich habe immer so die Worte im Kopf, wo mein Frauenarzt ganz am Anfang von der Schwangerschaft zu mir gesagt hat, von wegen, ach ja, Ibuprofen, das lass mal lieber so in der Schwangerschaft. Wir schauen dann einfach, ob es anders geht mit den Schmerzen. Und dann sitzt du schon da beim Onkologe und er legt dir ein Blatt vorne dran, wo dann sagt, okay, also in 2 Tagen ist die Cord-OP und dann starten wir in 3 Tagen später mit der Chemo. Und ja, das war dann schon heftig.
Ist so eine Chemotherapie denn unbedenklich für das Ungeborene?
Also die Ärzte haben halt gesagt, da gibt es viele Studien. Deswegen habe ich auch mit den ECs gestartet. Also das ist ja mal so, ob man jetzt mit Tachycarbo oder mit den ECs startet. Aber mein Onkologe meinte, die ECs seien insofern unbedenklich, dass man das in meiner Situation einfach geben sollte, weil der Tumor schon 2,7 Zentimeter groß war. Und man ja mich einfach schützen wollte, dass er metastiert, schützen wollte, dass ich einfach noch am Leben bleibe. Ja, also man hatte gar keine andere Wahl.
Ja,
man muss
starten. Da geht dann das Leben der Mutter vor.
Ja, ja.
Wie hast du die vertragen, die Chemotherapie? Also dir sind ja dann sicherlich relativ zeitnah die Haare ausgefallen und so weiter, oder?
Ja, also ich müsste rückblickend sagen, durch das, dass ich natürlich auch die Übelkeitstabletten abgesetzt habe. Und man weiß so, die ECs schlagen auch oft mal mit Übelkeit und ja, was danach alles noch kommt, das war schon sehr hart. Aber toi 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 muss ich sagen, ich konnte trotzdem mich immer viel bewegen, immer so ein bisschen rausgehen auch. Also es war okay. Aber natürlich Schwangerschaftsbauch, man merkt, da ist so viel Leben im Bauch, da bewegt sich alles. Und du siehst selber aber aus mit keine Haare auf dem Kopf. Es war heftig.
Ja.
Es war wirklich heftig. Und auch da zu sehen, wie die anderen Schwangeren einfach so, was heißt, ihr Leben genießen. Jeder hat wahrscheinlich seine Probleme und Wehwehchen, aber in dem Moment, das war schon hart, ja.
Sind die Menschen anders mit dir umgegangen? Weil ich meine, in dem Moment, wo du keine Haare mehr hast, siehst du ja auch krank aus. Und krank und schwanger passt ja irgendwie gar nicht so in unser Bild, ne?
Ich habe mir eigentlich zeitgleich mit der Diagnose oder wo es feststand, okay, ich brauche eine Chemo und eine Perücke geholt. Und die habe ich in der Öffentlichkeit immer getragen. Nur von meinem Partner habe ich mich dann so mit Glatze gezeigt, weil ich wollte nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, ach du Arme.
Ja,
oder ja, ja das war, ich habe das auch anfangs gleich irgendwie gefühlt jedem geschrieben, seid einfach stark für mich, dass ich das nicht brauche, dass man mir irgendwie Mitleid schenkt oder so. Das wollte ich gar nicht.
Und das hat auch so funktioniert.
Ja.
Du hast dann diese starken Chemos gehabt, das sind 4, oder? Oder waren das?
Ja, genau, 4-mal EC. Und danach kam die Taxel und Carboplatin.
Und die hast du dann wöchentlich bekommen?
Ganz genau, ja.
Ja.
Also es war dann so, dass ich nach den ECs noch einmal Pakli Carbo bekommen habe. Und dann wäre es eigentlich so gewesen, dass man die Geburt dann eingeleitet hätte, weil es dann so zu dem Standpunkt so war, okay, sie kann auf die Welt kommen, sie ist überlebensfähig. Und dann war es irgendwie, ja, okay, man leitet nächste Woche ein. Und aber also zu unserem Glück, was mich immer noch wahnsinnig freut, dass sie dann selber entschieden hat, okay, sie will jetzt auf die Welt kommen.
In welcher Woche warst du da?
In der 35 plus 3.
Ja, ja. Okay, na das ist ja zumindest ja nicht so ganz, ganz früh, ne, sondern das kommt ja häufiger vor.
Ganz genau, ja.
Aber im Grunde war es dann so, dass also du musstest zwischendrin das Baby bekommen, damit danach die Chemos weitergehen und eine OP hast du ja sicherlich auch noch gebraucht, oder?
Also als ich dann auf der Welt war, da musste ich selber noch ziemlich für mich verarbeiten, so die Gefühlslage. Für mich war es so heftig, weil sie war auf der Welt. Und mein zweiter Gedanke wieder, stimmen die Blutwerte, dass nächste Woche die Chemo weitergeht. Und das muss ich heute noch verarbeiten, einfach weil, ja, in dem Moment, man soll sich einfach auf das Kind freuen und es ist da, es ist gesund. Und ja, der zweite Gedanke war einfach, ich muss meinem Onkologen anrufen, ob der HB-Wert so stimmt, dass ich nächste Woche die Chemo weitermachen kann.
Naja, aber andererseits, glaube ich, sind das auch ganz normale Gedanken, weil du möchtest ja auch dein Kind aufwachsen sehen.
Ja.
Dein Baby ist auf die Welt gekommen und das ist alles gut? Also hat deine Tochter da irgendwelche Schäden davon getragen, von dieser Chemo-Geschichte, die du hattest?
Anfangs hatte sie sehr schlechte Blutwerte. Also hätte man das Blutbild gesehen, hätte man gedacht, es ist wie von mir, von einem Chemopatient. Also HB niedrig, Leukos niedrig, wo man einfach, also wo mir einfach als Familie so das Gefühl habe, vielleicht hat sie doch ein bisschen was abbekommen von der Chemo. Und dann ging es halt dort weiter, dass wir sie in der Kinderonkologie vorstellen mussten, zwecks dem Blutbild, dass die einfach sehen wollten, okay, was hat sie abbekommen, was hat sie nicht abbekommen. Zwecks den ECs hat sie genauso wie ich den Herzultraschall bekommen. Einfach da zum Kontrollieren, okay, wie geht's ihr, was macht sie? Ja, genau.
Aber das Baby hat sich dann davon erholt.
Ja, total. Ja, also wir haben jetzt jeden dritten Monat mussten wir zur Kinderonkologie und da einfach das Blut abgeben zum Kontrollieren und jetzt sieht es wirklich alles gut aus. Ja. Was uns wirklich sehr, sehr freut, doch.
Ja, weil es ist ja auch eine totale Erleichterung, ne?
Ja, total, ja.
Ja. Wie ging es bei dir weiter, nachdem du deine Tochter bekommen hast?
Wir waren eine Woche, waren wir im Krankenhaus und durften da nach Hause. Und dann 5 oder 6 Tage später war ich wieder in der Onkologie für die nächste Chemo dann. Hab dann dort auch gleich die Immuntherapie dazu bekommen. Und dann waren es, glaube ich, noch 10 oder 11 Wochen, wo ich dann eben wöchentlich die Chemo bekommen habe. Und dann war es auch schnell klar, eben durch die Mutation, ich will die beidseitige Mastektomie. Das war dann 4 Wochen nach der letzten Chemo, war dann die große OP.
Krass. Okay, also alles ja wirklich schnell, ne?
Ja.
du hast ein Baby zu Hause gehabt, du warst in der Chemotherapie, du hast dann ja schon die OP-Planung gehabt. Wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen? Wie hast du denn geschafft, trotzdem auch dich um dein Kind zu kümmern?
Ja, also da habe ich einen sehr tollen Partner an meiner Seite, der ab Geburt dann zu Hause war.
Ja.
Immer an meiner Seite war. Er hat sein Leben komplett zurückgesteckt. Er hat sich echt aufgeopfert für uns. Er hat im Prinzip die Dinge gemacht, die eine frisch gebackene Mama eigentlich mit ihrem Kind macht. Er hat sie, durch das, was ich einen Notkaiserschnitt hatte, konnte ich mich kaum bewegen.
Och,
das heißt, er hat sie gefüttert, er hat sie gewickelt, er ist mit ihr zum Kinderarzt. Wenn es ging, sind wir zusammen spazieren gegangen. Also er war komplett für sie da. Er hat mir alles freigehalten, dass ich wöchentlich zu meiner Chemo komme, dass ich nachts schlafen kann. Also er hat sich wirklich aufgeopfert für uns, ja.
Ja, anders wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich.
Ja.
Also da hast du aber auch wirklich so ein Glück, dass du so einen Mann an deiner Seite hast.
Definitiv.
Ja, ja. Aber da gibt es ja auch echt ganz andere Erfahrungsberichte.
Ja. Ja.
Das heißt, also du hast gerade gesagt, du hast auch einen Kaiserschnitt gehabt, du konntest dich kaum bewegen. Ich dachte immer, dass wenn man so eine Chemotherapie bekommt, dass dann die Wundheilung auch so ein bisschen verzögert ist. Hat das lange gedauert, bis du dann wieder körperlich ein bisschen mehr machen konntest?
Also tatsächlich hat es bei mir alles so gut verheilt und ich glaube, mein Wille war auch da. Mein Wille war da, mich zu bewegen, dass das alles einfach schnell wieder in Ordnung kommt. Und
ja,
was mein Körper da geleistet hat, also ich habe alles dafür gesetzt, dass ich mit denen beide spazieren gehen kann und ja, einfach so, ja, die Sachen machen kann, die eine frisch gebackene Mama macht. Ja.
Du hast gesagt, du hast dann noch 3 Monate lang ungefähr die Chemotherapie wöchentlich bekommen und dann 4 Wochen später die OP. Für was hast du dich entschieden? Also hast du die Brüste abnehmen und gleich wieder aufbauen lassen oder hast du dich gegen einen Wiederaufbau entschieden?
Ich habe Silikonimplantate, also das sofortige Aufbau. Bei mir ging es gut, weil keine Lymphknoten befallen waren. Das heißt, ich habe auch keine Bestrahlung bekommen.
Ja, das ist ja immer ganz schlecht, ne? Wenn das noch auf die Silikonimplantate kommt.
Ja, ganz genau. Ja. Von dem her war das meine Entscheidung, ja, gleich wieder aufzubauen.
Du hast ja vorhin gesagt, der Knoten war schon ziemlich groß, den du ertastet hast. Hast du während der Chemotherapie gemerkt, dass der kleiner geworden ist?
Ja, ja. Ich habe mich ziemlich schnell eine gute Bekannte gewidmet. Mit der hatte ich dann auch ziemlich viel Kontakt. Die hat es auch in der Schwangerschaft gehabt. Und die hat mir so von ihr berichtet und hat dann gesagt, ja, nach der dritten EC hat sie den Knoten kaum mehr gespürt. Und ich habe täglich, getastet. Das, also so im Nachhinein, ach Gott, was man da alles macht. Ich habe täglich getastet. Ich habe das Maßband hingehalten, um zu schauen, ob ich da, also das ist total so im Nachhinein, ich habe das Maßband hingehalten, um zu schauen, ob da irgendwie eine Verkleinerung war vom Knoten. Ich habe wirklich täglich habe ich getastet. Und ja, tatsächlich war es bei mir dann auch nach der dritten EC, wo ich ihn fast nicht mehr gespürt habe. Also, dass die Chemo es richtig gut angeschlagen hat. Und nach der vierten gab es dann auch den Ultraschall, wo der Professor dann auch zu mir gesagt hat, okay, also er sieht jetzt wirklich nur noch Narbengewebe.
Ja, aber ich glaube, das gibt ja auch Kraft, ne? Wenn du so eine schwere Zeit durchlebst und du siehst, dass es aber was bringt.
Ja, ja, total.
Also dadurch, dass du ja Genträgerin bist, musst du dir auch die Eierstöcke und so weiter entfernen lassen? Steht das auch mit auf deiner Agenda?
Genau, also ich habe viele Gespräche jetzt auch gehabt mit unterschiedlichen Genlaboren. Ab 35 lasse ich mir alles entfernen. Und genau, also dass da alles entfernt wird, dass ich da einfach das Risiko so weit minimieren kann, dass da nichts kommt.
Ja.
Natürlich spielen da noch andere Sachen mit, wie Hautkrebsvorsorge, Magen- und Darmkrebs.
Oh Gott.
Ja. Und so die ganzen Nachsorgetermine, die ich dann alle 2 bis 6 Monate dann hast.
Oh, Wahnsinn. Das heißt ja aber auch, dass dann, wenn du dir die Eierstöcke entfernen lässt, dass du dann keine weiteren Kinder bekommen kannst. Hast du denn, hast du dann noch einen Kinderwunsch?
Nee, habe ich. Also innerlich wünsche ich mir natürlich noch ein zweites Kind. Aber wenn ich das alles für mich sachlich betrachte, durch das, dass es ja wirklich in der Schwangerschaft war, und kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da nicht nochmal irgendwelche Todesängste haben würde, wenn ich jetzt nochmal schwanger wäre. Mhm. Und vom Gefühl her sagt mir einfach, vielleicht hat das mich auch ein bisschen getriggert, mein Körper, dass da jetzt einfach sowas entstanden ist, dass da einfach meine Gene verrückt gespielt hat. Klar sieht man das jetzt auf der ärztlichen Sicht, war es kein Hormonabhängiger. Also ziemlich unwahrscheinlich, dass da die Schwangerschaft irgendwas gemacht hat. Aber einfach so vom Gefühl her sagt mir, vielleicht hat es mich doch mein Körper so verändert und so in Aufruhr gebracht, dass da irgendwas sich doch aufgelöst hat.
Ja. Hast du denn schon Krebsfälle in der Familie gehabt? Weil normalerweise ist es ja so, dass man ja eher nicht die Einzige ist, die an Brustkrebs erkrankt, wenn man Genträgerin ist, oder?
Es ist so, dass mein Papa 2019 an Krebs erkrankt ist und der jetzt noch in Behandlung ist. Also das ist nicht abgeschlossen, wird auch nie abgeschlossen sein, aber ihm geht's sehr gut. Mhm. Und im Nachhinein wurde natürlich auch meine Eltern geprüft auf die Genmutation und ich habe alles von meinem Papa geerbt. Also der hat auch BRCA1 und BRCA2.
Ja, genau. Das wurde ja bis vor einigen Jahren noch gar nicht so beachtet, ne, die väterliche Linie.
Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Und ich hatte da sehr große Angst für meine Mama, die, wenn es natürlich rausgekommen wäre, okay, sie hat was, dann natürlich auch bei ihr eventuell die prophylaktische Mastektomie gemacht worden oder eben auch Eierstück, Gebärmutter, da einfach die OP gewesen. Ich bin froh, dass sie das nicht machen muss. Andererseits bin ich natürlich echt geschockt, dass das wirklich alles jetzt, die ganzen Gene von meinem Papa kommt. Aber er ist wirklich gut in der Onkologie aufgestellt, muss auch da wirklich, ja, muss hin und geprüft werden. Von dem her kann man da nichts dann übersehen bei ihm.
Ja, ja. Also das sind ja wirklich harte Monate, die du da hinter dir hast. Und das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Wie hat denn die Krebsdiagnose und die Therapie und die Geburt deiner Tochter und dass ihr jetzt eine Familie seid, wie hat das denn die Partnerschaft verändert?
Also wir sind viel, viel enger miteinander. Also das war anfangs ein wahnsinniger Schock, weil wir haben uns beide ein Kind gewünscht und das war das Schönste, das Ergebnis dann zu haben, okay, man ist schwanger, man erlebt es zusammen und das hat uns so stark zusammengerückt, dass da nichts mehr dazwischen passt. Also ich weiß, dass ich ihn auf ihn jederzeit bauen kann und dass er immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Und so natürlich auch andersrum, dass es einfach so fest ist, dass da nichts dazwischen passt.
Ja, oh, wie schön. Es ist auch wahrscheinlich ein total gutes Gefühl von Sicherheit dann, ne, wenn man so einen Partner hat.
Ja.
Du hast dich ja selber auch sehr verändert. Also wenn du jetzt dir die Brüste entfernen lassen hast und auch so eine Schwangerschaft, das hinterlässt ja auch irgendwie Spuren, ne? Ich meine, schon allein die Erfahrung, die du gemacht hast. Wie nimmst du dich denn selber wahr? Also hast du irgendwie ein anderes Gefühl zu dir selbst?
Also anfangs, so ohne Haare, habe ich mich nicht wiedererkannt. Also das war so richtig, boah, Lena, wer bist du? Also du schaust dich im Spiegel an und denkst, nee, so will ich eigentlich nicht sein, so will ich nicht aussehen. Ich habe mich während der Diagnose wahnsinnig schwach erlebt, also mental schwach, psychisch, da braucht man gar nicht anfangen. Das war so richtig ein schwarzes, schwarzes Loch. Ich merke, ich muss mehr auf mein Bauchgefühl hören, also einfach mich mental viel mehr stärken und einfach auf mich selber mehr schauen. Ich habe früher, mir war es immer sehr wichtig, was die anderen denken und wie es den anderen geht und Das ist mir immer sehr am Herzen gelegen, dass es allen gut geht und dass keine Unreinheiten sind und dass ich immer eine Person bin, die ein offenes Ohr für andere hat, hat mich aber ziemlich zurückgestellt. Also so in Gesprächen kam dann öfters raus, ja, erzähl doch mal was von dir und wie geht's denn dir? Aber ich habe mich immer zurückgestellt und dass ich da einfach mich mehr öffne und auch meine Probleme anderen weitergebe und mir Tipps hole oder einfach, dass ich das verlange, dass auch andere ein offenes Ohr für mich haben.
Mhm. Ja. Also du hast dich mehr in den Fokus gerückt, dich selbst.
Mhm. Ja, definitiv.
Hast du denn psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Ja, also vom Brustzentrum her war ich da bei der Psychoonkologin, gleich auch nach Diagnose sofort dort einen Termin bekommen und ja, habe das in Anspruch genommen, ja.
Und dein Mann auch?
Nee, also der hat, er hätte das Angebot gehabt, aber er hat für sich ausgesagt, nee, er braucht es nicht und ja.
Ja, ich glaube, das ist meistens so bei den Männern, dass die da eher weniger hingehen.
Ja.
Du hast ja erzählt, dass du ja auch psychisch natürlich sehr angeschlagen warst. Ist das so gewesen, dass du dann auch erst so ein bisschen zeitversetzt wie in so ein Loch gefallen bist? Das erzählen mir viele Frauen, mit denen ich spreche.
Ja. Also das war durch das, dass mein Partner anfangs natürlich noch gearbeitet hat, war ich viel alleine, bin also anfangs nur im Bett gelegen, habe mir Sachen gegoogelt und gemacht und getan und ich bin da einfach nicht rausgekommen. Also das war ja echt schlimm und durch das, dass ich halt anfangs nicht so ein Mensch war, der mit jemandem darüber geredet hat, war ich für mich alleine mit den Gedanken, ja.
Ja, krass. Wie hast du es dann geschafft, da wieder rauszukommen? Weil du klingst jetzt doch, finde ich, viel positiver.
Also ich glaube, wie wir es vorhin schon darüber hatten, dass so die Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel, okay, ich spüre, der Tumor wird kleiner oder wie jetzt auch so die Chemozeit, dass ich doch mal kurz noch rauskam und so. Oder jetzt auch, dass man nach der OP festgestellt hat, okay, es sind keine aktiven Krebszellen mehr vorhanden. Das war dann alles so positive Erlebnisse, die mich da echt Stück für Stück dann rausgeholt haben.
Ja. Hast du denn auch andere Betroffene kennengelernt, also die auch vielleicht in der Schwangerschaft die Diagnose erhalten haben?
Also eben die eine Bekannte, wo ich anfangs sehr viel Kontakt hatte. Mhm. Aber ich habe mich auch viel gegoogelt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich anfangs das gar nicht wollte. Also ich habe mich auch so ein bisschen abgeschirmt, auch vom Freundeskreis. Das kam dann erst ein bisschen später, dass man so ein Treffen wieder ausgemacht hat oder dort sich mal spontan getroffen. Aber so anfangs habe ich mich von allem so ein bisschen abgeschirmt, habe eher so auf Instagram alle Profile irgendwie durchgeschaut, okay, wer ist mir ähnlich von der Diagnose und ja, bin da manchmal aber doch eher wieder in das Loch reingerutscht, weil eventuell bei den Profilen irgendwas war oder ja, es doch irgendwie zu Metastasen gekommen ist und das war dann für mich, das war heftig, ja. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss mit dem aufhören, mich irgendwie mit anderen zu vergleichen, weil es ist, jeder Körper ist eigen und es gibt keine Vergleiche.
Das heißt also, du hast jetzt auch nicht irgendwelche Selbsthilfegruppen, wo du hingehst und dich da austauschst?
Nee. Also es hat mir jeder irgendwie angeboten, aber das wollte ich irgendwie nicht. Nee.
Ja, das muss aber auch jeder für sich selber wissen, ne? Und wenn du sagst, du hörst jetzt sowieso viel mehr auf dein Bauchgefühl und das sagt dir, dass es vielleicht jetzt nicht der richtige Weg ist, dann ist das ja total in Ordnung. Also das.
Ja.
Und du musst ja selber schauen, dass es sich für dich richtig anfühlt.
Ja.
Boah, das ist eine total krasse Geschichte und ich bin immer noch völlig schockiert, dass du Genträgerin von BRCA1 und BRCA2 bist, weil das habe ich tatsächlich noch nie gehört und ich mache das jetzt hier schon eine ganze Weile.
Ja.
Hast du da auch irgendwelche Frauen kennengelernt, die bei denen das auch so ist? Oder, also ich meine, auch wenn du sagst, du warst da in dieser Tumorkonferenz und da waren so viele Ärzte um dich rum, also bist du ja scheinbar in dem Fall ja ein besonderer Patientin.
Also mein Onkologe hat noch nie was davon gehört. Krass. Der ist jetzt wirklich auch sehr viele Jahre im, im Geschäft. Mhm. Im Geschäft. Also, ja.
Ja, klar.
mein Frauenarzt noch nie und der Professor auch noch nicht. Ich habe mich dann an das BACA-Netzwerk gewandt, mhm, und dort habe ich dann eine Frau kennengelernt, bei der das auch so war. Aber auch von der Humangenetik, wo ich dann war, die hat gemeint, es ist wirklich, man spricht ja immer von BRCA 1 oder 2, mhm,
genau,
weil da wirklich noch nichts irgendwo in der Literatur steht, was da irgendwie die Risikofaktoren sind, wenn man beide hat. Mhm. Also das alles sind irgendwie unwissend.
Ja. Ja. Wie geht denn dein Leben weiter, Lena? Also ich meine, man hat ja schon immer so einen Plan, ne? Dann kriegst du ein Kind, dann bleibst du eine Weile zu Hause, dann gehst du wieder arbeiten. Hat sich so an deinem Lebensplan durch diese schwere Erkrankung was geändert?
Ich war früher immer so, okay, arbeiten, 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 dass man sich auch einfach ein schönes Leben machen kann. Und jetzt will ich das einfach alles auf mich zukommen lassen. Hm. Ich bin jetzt noch krankgeschrieben und schaue dann, wie es nach der Krankschreibung ist, ob ich dann wirklich noch die Elternzeit für mich in Anspruch nehme oder wie es da einfach weitergeht. Ich lass alles auf mich zukommen. Ich plane nichts, weil es kommt eh immer anders. Hm. ich mache einfach alles spontan so. Ja, so wie es uns einfach geht.
Ja. Warst du denn auch auf der Reha oder kommt das noch?
Ich hätte die Möglichkeit gleich nach der OP gehabt, aber ich wollte einfach für mein Kind da sein.
Ja, klar.
Und da es ja da wirklich nicht viele Rehas gibt, wo man wirklich auch mit so einem kleinen Baby hin kann, habe ich das noch nicht in Anspruch genommen. Aber das wird dann die Zeit bringen, wenn ich da einfach auch bereit bin, weil ich sehe halt eine Reha auch, dass man wirklich was für sich macht.
Ja.
Und hätte man da einfach noch ein Baby dabei, ich glaube, ich wäre da in Gedanken einfach nur bei meinem Kind.
Hm. Ja, ich glaube auch, da hast du dann gar nicht die Zeit und die Ruhe, dich so auf dich zu konzentrieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie alt ist denn deine Tochter jetzt? Das Mäuschen müsste ja dann jetzt auch schon ein Jahr alt sein oder werden.
Ja,
oder
so. die wird am Wochenende. Am Wochenende wird sie ein Jahr.
Oh,
ja.
Schön. Und habt ihr eine Geburtstagsfeier geplant?
Ja, auf jeden Fall.
Oh,
ja.
Toll.
Eine richtig große.
Oh, voll schön. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Danke.
Liebe Lena, gibt es noch etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Immer auf sein Bauchgefühl hören.
Ja.
Das ist so wichtig. Das habe ich einfach jetzt mit der Zeit gelernt. Einfach auf sich selber mehr zu achten, auf die Psyche zu achten, einfach, dass man mental gut aufgestellt ist und wenn irgendwas im Argen liegt, einfach auch sich Hilfe zu suchen, da nicht zu scheuen und an die Schwangeren sich nicht abtun lassen mit, es könnte ja nur eine verdickte Milchdrüse sein, sondern da einfach nachgehen.
Ja, vor allem, wenn man selber ja schon spürt, dass das nicht einfach nur eine Milchdrüse ist, ne?
Ja.
Lena, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch.
Danke.
Dass du diese krasse Geschichte mit uns geteilt hast. Wenn jetzt die ein oder andere Hörerin vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und sich gern mit dir austauschen möchte, wäre dir das recht, dann würde ich da einfach den Kontakt dann herstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Jederzeit.
Vielen lieben Dank. Lena, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Familie, für deine Tochter und vielen lieben Dank.
Dankeschön. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe Selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.